Ja, wir sind bei der großen Geschichte Gottes mit uns. 42 Tage Leben für meine Freunde. 42 Tage Leben für meine Freunde. Es geht darum, dass Gott sagt, ja, mein Haus soll voll werden. Mein Haus soll voll werden. Und dazu braucht er uns. Er macht das nicht ohne uns. Und deswegen wollen wir Menschen, die wir kennen und Menschen, ja, die uns lieb und wert sind, unsere Freunde und näheren Bekannten, unsere Familien, wollen wir sie einladen. Wir wollen sie einladen hin zu Jesus. Das ist unser Anliegen. Das ist vielleicht nicht immer so vordergründig da, aber das soll jetzt in diesen Wochen, wo wir das Thema behandeln, geschärft werden, dass wir wieder mehr im Fokus haben, auf was es wirklich ankommt. Nämlich, dass Menschen von der Finsternis zum Licht finden. Dass Menschen von der Verlorenheit in das ewige Reich Gottes gerettet werden. Die Menschen wissen ja gar nicht, dass sie verloren sind, weil sie Gott nicht kennen und die Bibel nicht mehr kennen. Und wir sind ihnen das schuldig. Ja, das ist unser Auftrag. Und deswegen reden wir darüber und möchten wir innerlich da auch zubereitet werden. Und manchmal braucht man ein bisschen Know-how dazu. Und das kriegt man auch jetzt ja durch die Predigten, ja, dass wir unterschiedliche Gaben haben und wir unseren Gaben wuchern und damit auch den Menschen dienen und so Menschen zu Jesus hin begleiten. Wir können niemanden bekehren, ist auch nicht unsere Aufgabe, aber wir sollen bezeugen. Und heute ist dieses Thema dran, ja, wir sollen den anderen Menschen unseren Glauben bezeugen und erzählen, wie das bei uns war. Also, es ist so wichtig, dass wir nicht nur abgehoben von Gott reden, sondern dass Gott persönlich ist und ja, eine Beziehung entsteht zu ihm und dass wir das erlebt haben, dass Gott uns erlöst hat, unsere Sünden vergeben hat und wir neue Menschen geworden sind. Mehr oder weniger. Weil nicht jedem ist das gleich, im Gegenteil ist es bei jedem anders. Bei jedem ist es anders. Wie ist das ja bei mir gewesen? Und da muss ich mir selber mal drüber klar werden, wie ist das bei mir gewesen? Gab es ein Vorher und ein Jetzt und ein Nachher? Ein Vorher ohne Jesus oder noch nicht so bewusst mit Jesus? Ein Jetzt, wo ich Jesus begegnet bin oder Jesus in mein Leben kam. Und ein Nachher, ja, jetzt Jesus nachfolgen, ihm folgen. Schau, das ist dieser Dreischritt. Und wenn du sagst, ja, wie soll ich einem Menschen erklären, wie das bei mir war, dann ist es immer dieser Dreischritt. Erzähl ihm, dass du, was du vorher warst. Und da kann der sich mit identifizieren, derjenige. Und dann sag, so ist das gewesen, so bin ich zum Glauben gekommen, so ist das Schritt für Schritt gegangen bei mir. Dann kann der das nachvollziehen, der andere kann sagen, okay, ja, okay, toll, finde ich toll. Und er kriegt vielleicht auch ein Verlangen danach, ach, das möchte ich eigentlich auch. Und dann, ja, und dann ging es so weiter. Habe ich zur Gemeinde gefunden und so weiter oder habe einfach jetzt mit Jesus ein neues Leben begonnen. Ne? Und es sieht jetzt so aus. Ja, also das ist dieses Erzählen, was Gott an mir getan hat. Das ist wichtig, dass wir das mal für uns selber fixieren, klar machen, vielleicht sogar aufschreiben, diese drei Punkte vorher, jetzt, nachher. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Mein Leben mit Gott sozusagen. Ja, und wie das so aussehen kann, da habe ich jetzt mal gebeten, das als vor einer halben Stunde, die Michaela. Ja, Michaela, komm doch mal nach vorne. Und wir möchten jetzt mal einfach von Michaela hören, wie das bei ihr war. Also dieses vor Jesus und dann, wie kamst du zum Glauben?
Ja.
Und wie ging das dann weiter?
Ja.
Wir können das natürlich keine Stunden lang erzählen hier, das versteht ihr alle, aber so kurz schraffiert mal darstellen, keine großen Details, sondern so wie grob, wie das bei dir war.
Ja.
Wie war das denn vor Jesus mit dir? Komm einfach mal her.
Ja. Na gut, ich muss dazu sagen, vorher, ich bin als Kind schon mit der Kirche aufgewachsen, aber so wie das oftmals ist, ja. Also, dass ich halt hingegangen bin und ich habe es irgendwie gar nicht richtig begriffen. Und aber es hat mir schon auch Halt gegeben, weil meine Kindheit war jetzt nicht ganz so prickelnd, meine Vatergeschichte. Naja, gut. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich, da war ich schon erwachsen und habe schon in Bayern gelebt. Da habe ich gesagt, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich will auch mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und bin aus der Kirche ausgetreten. Und habe mich dann der Esoterik zugewandt. Leider im Nachhinein gesehen. Verstärkt, also wirklich extrem. Und am Anfang ist es meistens so bei dieser Geschichte, da ging es mir blendend damit. Hat mir geholfen. Ist aber oftmals der Fall. Also ich habe Selbstwert gekriegt, Selbstvertrauen und so weiter. Aber jetzt nicht irgendwie richtig innerlich, sondern mehr so antrainiert. Und auf jeden Fall war es dann so, dass es mir, wie gesagt, immer damit gut ging. Und dann auf einmal kam etwas wieder hoch, eine alte Schuldgeschichte, wo ich jetzt nicht unbedingt mehr zu sagen möchte. Also es war wirklich eine schlimme Schuldgeschichte. Und da bin ich mit einem Schuldwahn in die Klinik eingewiesen worden. Es ging mir so dreckig, also wirklich jetzt richtig, richtig schlecht. Ganz, ganz krass. Und auf jeden Fall haben die das dann versucht, medikamentös zu behandeln. Und haben mich wirklich da mit ganz vielen Medikamenten zugedröhnt, jetzt echt. Also, weil halt auch nichts geholfen hat, ne? Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, mir geht's besser, weil ich raus wollte. Mir ging es aber nicht wirklich richtig besser. Und dann bin ich in die Tagesklinik gekommen und da habe ich dann angefangen zu recherchieren. Loslösung vom Teufel, weil ich hatte durch diesen Schuldwahn auch dieses Gefühl oder diese Überzeugung, meine Seele ist beim Teufel. War sie ja auch, wenn man es so nimmt. Und auf jeden Fall habe ich dann im Internet eine Adresse und eine Telefonnummer und da habe ich mir dann irgendwann ans Herz gefasst und habe da angerufen und da hatte ich einen Pastor Grau am Telefon und ich habe schluchzend von meiner Schuld, das waren zwei größere Aktionen und das habe ich ihm weinend erzählt und er hat dann das alles Jesus hingegeben und Vergebung und so weiter und
jetzt sind wir schon
hat noch gefragt.
Beim zweiten Teil, ja. Gell? Also das erste war ja,
Entschuldigung,
ja, ist immer so schwer, ja genau, wo war ich vorher, wie war das vorher,
ja.
Also von Gott los gesagt,
ja.
Und sozusagen in die Esoterik abgerutscht.
Ja,
leider. Willentlich.
Ja. Aber gut, ja, ich muss ja sagen, zum Glück, weil dadurch habe ich zu Jesus gefunden,
ja, im Nachhinein. Ja, aber das war der Weg sozusagen zuerst weg und dann versumpft,
ja,
mit total. Schuld beladen, total. Krank, schwer krank geworden.
Ja.
So, und dann hast du dich besonnen.
Nee, in der Klinik schon immer habe ich gebetet und habe gesagt, ja. Jesus, hilf mir, bitte hilf mir, hilf
Ach,
mir.
Ach, da hast du schon gebetet.
Das war schon
von deiner Kindheit her noch, oder wie?
Während der Esoterik ist mir auch klar geworden, ich habe mich dann auch mit dem Buddhismus beschäftigt, muss ich dazu sagen. Mhm. Und habe dann für mich aber klar gemacht, ich bin das wurde mir dann richtig bewusst, ich bin als Kind mit Gott aufgewachsen und für mich ist es Gott. Und nicht irgendwie Buddha oder was. Das war,
ist dir klar geworden?
Ja, das hat ganz viele Facetten bei mir. Das ist ganz schwierig, das kurz zu fassen. So,
und jetzt kommen wir zur Bekehrung sozusagen. Ja. Wie hast du das jetzt vollzogen, dass du...
Gut, die Bekehrung, die war später dann. Also das war dann mit dem Pastor Grau. Mit dem Pastor Grau war dann, dass der mich da freigebetet hat und ich war frei. Ich bin aufgestanden nach dem Telefonat und mir ging es echt dreckig. Ich lebte damals noch mit meinem Ex-Lebensgefährten zusammen. Uns war klar, wir trennen uns. Aber ich hatte noch keine eigene Wohnung. Und dementsprechend, und der kam nach Hause und sagt, was ist mit dir los? Du bist ja wie umgewandelt. Nach diesem Gebet. Du bist ein neuer Mensch. Die Last war weg. Die Schuldlast war weg. Ja, und dann habe ich ja dann mir gesagt, er schickt mir eine Bibel, wenn ich möchte. Da habe ich gesagt, gerne und so weiter. Und dann habe ich bin ich damals nach Ostholstein gekommen und habe das nicht.
Also das Ganze war noch in München?
Das war in München, ja. Bin dann nach Ostholstein der Liebe wegen gezogen und habe dann aber das nicht weitergemacht. Ich hatte auch keine Gemeinde und nichts. Das Wissen war auch noch nicht so tief und alles. Also ich wusste es nicht besser und habe mich wieder, damals den Schamanen, ne? Und also es war... Und dann habe ich wieder den Pastor Grau angerufen. Die Telefonnummer hatte ich mitgenommen, Gott sei Dank. Und der hat mich jedes Mal freigebetet und hat gesagt, sie brauchen eine Gemeinde. Und so bin ich dann nach Lensahn, also durch Michael, meinen Ex-Lebensgefährten, der hat gesagt, ich will in die Kirche gehen regelmäßig. Und er hat gesagt, was hältst du von der FEG? Sag ich, kenne ich nicht, aber komme ich mit. Dann sind wir dorthin und ich habe gedacht, ich komme nach Hause. Das ist es. Und dann bin ich da regelmäßig hin, aber das war noch lange nicht, dass es mir gut ging. Also es war dann wirklich, dass der Achim auch gemerkt hat, das war der Pastor vor dir, da ist irgendwas mit der Kleinen, stimmt was nicht und was weiß ich was. Und dann hat der sich unser angenommen und war auch wirklich ganz viel bei uns zu Hause und alles und hat mich freigebetet, hat gesagt, schreib alles auf, was du gemacht hast, die ganzen Kurse und was weiß ich, also schreib alles auf, was dir einfällt. Und es war der Wahnsinn, was mir alles einfiel. Und ich habe also wirklich, da muss ich auch wirklich sagen, also Achim hat mir da insofern echt viel geholfen, der war wirklich dann Tag und Nacht fast da, jetzt übertrieben gesagt, aber weil ich immer wieder angerufen habe, du, ich habe schon wieder was, wir müssen beten, ne? Und dann hatte ich immer wieder das Gefühl, es ist wieder da. Und er, nein, du bist freigebetet. Und oh, es war, ich war so da drin verstrickt und da hat Satan dann wirklich angefangen zu kämpfen. Also es war wirklich die Hölle. Ich kann das nur so sagen, das war die Hölle. Und dann ging es bergauf, als ihr kamt, muss ich sagen, und als ihr mich gesalbt habt.
Ja, dann sind wir ja ins Spiel gekommen.
Mit Achim habe ich mein ja. Leben auch Jesus übergeben, das habe ich auch gemacht. Ja. Und alles, also das war, es ging auch gut, aber mir ist, ging nur Schritt für Schritt.
Also es waren schon Grau, Pastor Grau, dann Pastor Achim Brückel und es kam Eschenbach.
Dann kam dazu. Eschenbach
raus. Also hast drei Pastoren gebraucht.
Ja, ich habe drei Pastoren gebraucht.
Pastorenverschleiß hier. Ja, weil du eben noch nicht stabil warst. Ne? Du,
nee.
Und so haben wir sie auch kennengelernt. Sie war ganz instabil.
Das war ganz schlimm.
Es war so labil, schwankend alles und hat sich wieder ganz niedergerissen, gell, runtergezogen und dann haben wir dich gesalbt.
Ja. Ja. Das war richtig. Ja. Also ich habe das Gefühl, von da an ging es dann Schritt für Schritt, peu à peu bergauf. Ne? Und dann habe ich mich auch, muss dazu sagen, ich habe mit dem Michael in wilder Ehe gelebt, das war ja auch nicht richtig. Und auf der anderen Seite wollten wir heiraten und auf der anderen Seite ging das nicht, weil einfach ging nicht. Und da habe ich mich getrennt. Und von da und dann bin ich ja zu der Petra gekommen. Das war ja, ja.
Und die Geschichte mit Heiligenhafen los.
Von da an
vor drei Jahren. Ja.
Wirklich.
Und zweieinhalb.
Total bergauf. Und jetzt will ich einfach nur noch Jesus nachfolgen. Und ich merke auch, wenn ich mich an seine Richtlinien halte, also eben dieses Nein, kein Zusammenziehen vor der Ehe und dann geht's mir gut. Mir geht's damit einfach gut, dass ich halt eben mich nach seinem Wort halte, mich nach seinem Wort richte. Und ich mache natürlich, also ich bin nicht perfekt und mach auch Fehler, aber wie gesagt, ich bin da total guter Dinge und ich möchte ihm einfach mit ganzem Herzen nachfolgen.
Michaela,
mittlerweile.
Das ist schön. Und wir kennen Sie auch eigentlich als eine fröhliche Person.
Ja, mittlerweile bin ich da sehr stabil.
Also am Anfang, wo wir uns kennen, da warst du so.
Ja. Ist teilweise so. Auch noch, kannst Petra fragen und Bernd, also es ist noch manchmal
und
da.
Und jetzt geht's so.
Es ist besser geworden, viel besser.
Die Spitzen sind weg, ja?
Genau.
Und du bist wellenartig, aber das Ganze ist auf einem höheren Niveau gelandet. Nenne ich jetzt in einer gewissen geistlichen Stabilität. Emotional ist es, kennen wir doch alle, dass es mal auf, mal abgeht, emotional. Aber du bist geistlich eigentlich auf einer ganz tollen Linie sozusagen.
Empfinde
auf der biblischen
so.
Linie, ganz toll. Ja. Und den Weg hat Gott dich jetzt so geführt. Wir durften ein bisschen mit Anteil haben.
Sehr viel.
Ist ganz toll. Und wir bedanken uns, dass du hier nach Heiligenhafen
Also euch hat Gott mir hierher geschickt, das weiß ich. Also das
vielen Dank für alles und bleib weiter so treu dabei. Wir segnen dich im Namen des Herrn. Gell?
Ja, danke.
Schön. Vielen Dank für dein Zeugnis.
Danke.
Toll. Ja.
Danke.
Schön. Ja. So, ja. Also so kann so ein Zeugnis aussehen, wenn man das dann weitergeben kann, mal für sich selber mal so klar macht und dann auch mal jemand anders weitergeben. Das muss passen, das kann man nicht einfach jemand aufschwätzen, das geht gar nicht, gell? Aber man kann das so im Gottesdienst sagen, aber auch mal unter den vier Augen kann man das auch mal so jemand erzählen. Man kann vielleicht auch drum beten und sagen, Herr, lass mir doch jemand über den Weg laufen. Oder mach einen offen dafür, dass ich Ihnen auch mal das erzählen kann, was ich erlebt habe, wie mein Leben gelaufen ist. Es ist nicht immer so spektakulär wie bei ihr. Michaela, bei dir ging das ja richtig heftig zu. Ja? Bei mir war es nicht so heftig. Ja? Und bei manchen anderen von euch ja auch nicht. Ja, ja, ja. Ja, du. Ja, ja. So, und jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, wie das bei Paulus war. Wir kennen die Geschichte ja, denke ich, so grob, ja, wie das bei Jesus war. Bei Paulus war, genau. Wie das bei Paulus war. Diese Begebenheit aus dem Leben von Paulus in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte wird ja ganz stark von Paulus geprägt. Gut, Petrus ist auch mit drin, aber hauptsächlich Paulus. Und ja, er sagt hier in Kapitel 26, also ganz am Ende der Apostelgeschichte, ja, erzählt er da seine Geschichte. Er erzählt sie insgesamt in der Apostelgeschichte, in den Endkapiteln 22 bis 26, sechsmal. Sechsmal bezeugt er und zeigt das auf, wie er zum Glauben kam. Nicht immer die ganze Geschichte, aber immer das Zeugnis des Paulus ist also sehr kräftig hier schon in der Bibel bezeugt. Wie bei keinem anderen wird es so klar dargelegt wie bei Paulus. Ja, wie war das bei Paulus? Er war ja auf die Missionsreisen und er kam aus den Missionsreisen zurück und hat gesagt, ich habe eigentlich alles jetzt getan. Der Orient ist erschlossen mit dem Evangelium sozusagen. Und jetzt zog er ja nach Jerusalem hoch und im Hinterkopf hat er immer noch gehabt, ich will noch in den Westen, nach Rom, Italien, Rom und ich will weiter bis nach Spanien. Das war sein Anliegen. Ja? Er wollte also den ganzen, die damalige Welt erobern für Jesus. Das war sein Anliegen. Und so geht er hoch an den Tempel und tritt da auch so ein bisschen auf und macht keine großen Versammlungen, aber doch, der tritt auf und dann schnappen ihn die Juden. Denn die Juden, er war ja selber Jude, er war ja einmal einer von ihnen und das bezeugte er dann nachher, wie er auch die Christen verfolgt hat und bis zur Hinrichtung gebracht hat. Und das widerfährt ihm jetzt. Er, der jetzt gläubig geworden ist, jetzt erlebt er das, was er gemacht hat. Nämlich, die Juden packen ihn und wollen ihn hinrichten. Genau das, was er gemacht hat. Und hätten die römischen Soldaten nicht eingegriffen, Paulus wäre da schon ermordet worden. In Jerusalem. Er wäre nie nach Rom gekommen. Aber Gott hat es anders vorgesehen gehabt. Ja? Und ihr seht, da kommen jetzt viele Parallelen mit Jesus. Das, was Paulus durchlebt hat, ja, zu seiner Bekehrung hin, genauso war das auch bei Jesus. Jesus hat das auch so erlebt, nicht die Bekehrung, aber dann das, was Paulus hier erlebt hat mit den Juden, das war bei Jesus sehr ähnlich. Ja, er wird von den römischen Soldaten gerettet, wie Jesus auch, ja, festgehalten. Juden durften ihn nicht umbringen. Und nun kommt die Verteidigungsrede des Paulus vor dem Volk. Genau wie bei Jesus. Er hat sich auch vor dem Volk, wurde er vorgeführt von Pilatus vor das Volk. Genauso bei Paulus. Das ist alles in Kapitel 22 bis 26 in der Apostelgeschichte. Müsst ihr mal nachlesen. Hochinteressant zu lesen. Ähnlich wie bei Jesus. Und vor dem Volk, was macht Paulus? Er gibt sein Zeugnis vor dem Volk. Das ganze Judenvolk hört zu, die da waren, und gibt sein Zeugnis. Dann wird er vor den Hohen Rat gebracht. Zuerst vor das Volk und dann vor den Hohen Rat. Genau wie bei Jesus. Ja, und dann wird eine Verschwörung gegen Paulus ins Geheim getätigt. Und diese Verschwörung von über 40 Männern, die zusammenkamen und beraten, wie können wir den Paulus töten? Und haben sich geschworen, nicht mehr essen und zu trinken, bevor nicht Paulus tot ist. So fanatisch waren die. Über 40 Männer. Wird da berichtet. Und das Ganze, so macht es Gott, hört ein junger Mann mit. Der kriegt das mit und das war ein Verwandter von Paulus, nämlich der Sohn seiner Schwester. Paulus hat eine Schwester gehabt und dieser Sohn seiner Schwester hört das Ganze mit, geht zu Paulus und erzählt ihm das. Sagt, Paulus, pass auf, die wollen dich umbringen und da läuft schon was. Und die warten nur, bis sie an dich rankommen. Und was macht er? Paulus sagt dann, ja gut, geht und sagt es dem Hauptmann, dem normalen, also Unterhauptmann, sagt es ihm. Und der Unterhauptmann soll es dem Oberhauptmann sagen. Und so lief es dann auch. So wurde das bekannt bis zum Oberhauptmann, also der zuständig war für die ganze Sicherheit von Paulus. Und der Oberhauptmann sagt, okay, wir müssen dich rausschaffen aus Jerusalem. Ja? Und so geleiten sie Paulus bei Nacht und Nebel sozusagen mit 470 Personen, Schutzpersonen, mit 200 Reiter und so weiter und so fort. Bewaffnet, hochbewaffnet, bis auf die Zähne bewaffnet, wird er von Jerusalem nach Caesarea, das am Meer unten, ja, so westlich von Jerusalem, wird er geleitet. Das sind etwa 60, 70 Kilometer. Da hat man damals also bestimmt einen Tag gebraucht, bis man das geschafft hat. Vermutlich noch länger, vielleicht 2 Tage, bis sie dann dort waren. So haben die römischen Soldaten Paulus gerettet vor den Juden, genau wie bei Jesus das ja auch war. Und die Juden, kreuzige ihn, und Pilatus hat gesagt, ja, ich finde keine Schuld an ihm. Ja? Und deswegen haben sie Jesus ja auch zunächst geschützt. Aber sie konnten ihn mehr und haben Jesus ja dann gegeißelt und ans Kreuz geschlagen. Bei Paulus war es jetzt so, war also jetzt in Caesarea, und 5 Tage später waren die Juden schon wieder vor der Tür, in Caesarea jetzt, vor dem Gefängnis. Und haben gesagt, wir wollen ihn töten, er muss weg. Und sie verklagten ihn, und so hat der Statthalter Felix dann Paulus rufen lassen und gesagt, Paulus, was ist los hier, warum wollen die dich töten? Was hast du getan? Und Paulus erzählt seine Geschichte, wieder seine Geschichte, sein Zeugnis. Und Felix, der Statthalter, kann die Sache nicht entscheiden. Er sagt, die wollen den Tod, aber ich finde keine Schuld an ihm. Was hat er gemacht? Er hat ihn einfach sitzen lassen da im Gefängnis, aber es war, ich denke, recht offenes Gefängnis für den Paulus. Und Felix hat es einfach aufgeschoben, ähnlich wie der Pilatus, so von dem Kaliber. Nach 2 Jahren dann war Felix weg, also er wurde entlassen, mehr wird da nicht berichtet, und Festus kam ran. Und Festus, der andere Statthalter oder Landpflege, wie im Lutherdeutsch genannt wird, 2 Jahre später, er kriegt den Fall wieder vor die Nase. Und Felix hat gesagt, du, mit dem Paulus, das Ding musst du noch klären, der ist schon 2 Jahre bei mir. Und so geht Festus das an, und Festus hört ihn wieder an, und Paulus sagt wieder sein Zeugnis, und Festus sagt, ich weiß nicht, was mit dem los ist, ich kann doch keine Schuld finden. Was der macht, ist doch in Ordnung. Er ist Jude und handelt jüdisch hier. Ja? Warum wollen die den umbringen? Dann kam Agrippa, der König Agrippa von ich weiß gar nicht, wo der überhaupt in Jerusalem residiert hat, oder ja, wo auch immer residiert hat, kam er runter auch nach Caesarea und hat seinen Antrittsbesuch gemacht bei Festus, weil Festus neu im Amt war. Und Festus sagt, okay, Agrippa, ich habe hier einen Fall, den muss ich dir mal vorstellen. Schau du, ich kann das nicht entscheiden, eine schwierige Sache, ich übergebe ihn mal in dein Gericht. Und Agrippa steht da mit Festus zusammen und hört jetzt an, was Paulus zu sagen hat. Und das ist jetzt die Geschichte, die in Apostelgeschichte 26 berichtet wird. Also Paulus steht vor Agrippa und Festus und erzählt sein Zeugnis. Und ich lese jetzt mal, was da in der Apostelgeschichte steht. Mein Leben, wie ich es seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Sie kennen mich von früher her und können, wenn sie wollen, bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe. Ich war nämlich Pharisäer. Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur deshalb, weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Unser 12-Stämme-Volk Israel dient Gott unablässig bei Tag und Nacht in der Hoffnung, endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung willen ausgerechnet von Juden angeklagt. Warum wollt ihr Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Anfangs allerdings hatte auch ich gemeint, ich müsste dem Bekenntnis zu Jesus Christus mit allen Mitteln entgegentreten. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der führenden Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tode verurteilt wurden. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie ihrem Glauben abschwörten. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgt habe. Also er sagt einfach, was er vorher gemacht hat, bevor er Christ geworden ist. Also ein ganz fürchterlicher Kerle war er, aber ganz Oberer des Volkes, ein Pharisäer und Schriftgelehrter eben. Er hat es ganz ernst gemeint. Und er war so fanatisch, besessen von dem Hass gegen Jesus, dass er die Christen hat umbringen lassen. Stellt euch das mal vor. Blut an den Händen. Und das konnten die Juden bezeugen, steht hier. Das konnten sie bezeugen, dass das so war. Aber jetzt war Paulus eben ein anderer Mensch geworden. Und aus diesem religiösen Fanatiker war jetzt ein Jesus-Jünger geworden. Und er erzählt dann, wie das eben passiert ist. Dieser Hass verschwand und die Liebe kam in sein Leben rein. Das ist diese große Veränderung. Dieser alte Mensch, dieser alte Egoist hat nicht mehr das Sagen, sondern die Liebe Gottes. Und da erzählt er jetzt weiter. Jetzt kommt es dann zur Bekehrung. In dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme rufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, dass du gegen mich ankämpfst. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und ich dir noch zeigen werde. Ja, das war jetzt sein Bekehrungserlebnis. Ganz dramatisch. Man sagt ja, das ist ein, ja, vom Saulus zum Paulus, diese dramatische Bekehrung. Sagt man, wenn jemand so ganz drastische Bekehrung erlebt. Ja, die Begebenheit mit Jesus. Was würdest du da erzählen? Du hast gerade ja Michaela gesagt, wie es bei dir gelaufen ist, ja, so in einem Dreischritt, bei dir war das ein Prozess, ja, so im Dreischritt mit drei Pastoren ist das ganze Ding gelaufen, toll. Überleg mal, wie es bei dir war und halt es für dich mal fest, ja, wie habe ich mich eigentlich bekehrt, wie kam ich zum Glauben, wie war das, was ist da mit mir passiert, wann habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen? Vielleicht kannst du den Tag nicht mehr benennen, aber du weißt noch, dass, wie das war. Und das ist wichtig, dass man das auch festhält. Ja, es geht also hier darum, dass Jesus in unser Leben reinkommt. Und Jesus kam in das Leben Saulus rein, sicher sehr dramatisch. Aber Jesus klopft immer an. Ja? Das muss auch rauskommen. Der drängt sich nie in unser Leben hinein. Der Teufel drängt sich hinein. Jesus nicht. Jesus klopft an. Und wenn wir merken, dass Jesus an unsere Herzenstür klopft, dann ist es wichtig, dass wir reagieren. Und zwar nicht dicht machen und sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben, denn dann kann es sein, dass sich die Tür nie mehr öffnet. Wenn ich so ganz bewusst Jesus ablehne, wenn er an die Herzenstür, wenn der Heilige Geist mich berührt und ich sage, ich will damit nichts zu tun haben, dann gehe ich ein ganz hohes und gefährliches Risiko ein. Deswegen, wenn du erfährst, ja, Gott spricht zu mir, Gott redet zu mir, dann ist es wichtig, dass du dein Herz öffnest. Und ja sagst. Ja zu Jesus. Ja, und so war es bei Paulus in dramatischer Weise dann geschehen. Ich bringe die Geschichte von Paulus jetzt zu Ende. Wie geht es jetzt nach der Bekehrung weiter? Ich habe mich König Agrippa dem nicht widersetzt, da haben wir es, was diese Erscheinung vom Himmel mir befohlen hat. Zuerst in Damaskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die Menschen dazu auf, umzukehren, sich Gott zuzuwenden und durch ihre Lebensführung zu zeigen, dass es ihnen mit der Umkehr ernst ist. Einzig deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht. Aber bis heute hat Gott mir geholfen und so stehe ich als sein Zeuge vor den Menschen, den Hochgestellten wie den ganz Einfachen. Ich verkündige nichts anderes, als was die Propheten und Mose angekündigt haben. Der versprochene Retter, sagten sie, muss leiden und sterben und wird als der Erste unter allen Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen Völkern der Welt das rettende Licht zu bringen. Das ist jetzt die Botschaft. Das eine ist seine Bekehrung und jetzt kommt die Botschaft, der Auftrag, den er bekommen hat. Nämlich der Auftrag, dass er Jesus verkündigen soll. Den Völkern. Und mehr oder weniger haben wir den Auftrag ja alle. Gib's weiter, was du erlebt hast. Die Geschichte ist so wichtig und so großartig, so toll mit Jesus, dass Gott sich den Menschen so zuwendet und ihnen vergibt, dass wir diese Geschichte unbedingt weitergeben müssen. Und Paulus sagt, ich konnte nicht mehr anders, ich muss es weiter sagen, ich musste gehorchen, so einem Gott kann ich doch keine Abfuhr erteilen, der mich erlöst und errettet hat. Ich muss ihm doch folgen. Und so wurde aus dem Jäger ein Gejagter. Ein Gejagter, nämlich vorher hat er verfolgt und jetzt wird er selber verfolgt. Das ist dann immer die Geschichte. So hat es Paulus ja zigmal erlebt. Ja? Wenn wir von Jesus bezeugen, dann jubeln die Menschen nicht alle zu, sondern dann kann auch Verfolgung kommen. Dann kann richtig, kann es richtig hart werden mit unserem Leben. Aber das haben sie bei Jesus gemacht, das haben sie bei Paulus gemacht, das haben sie bei Millionen anderen gemacht. Wieso soll das nicht auch bei mir sein? Ja? Wieso soll auch nicht ich das erleben, verfolgt zu werden, abgewiesen zu werden, verlacht zu werden, ausgegrenzt zu werden wegen Jesus? Das gehört zu unserem Leben als Christen. Wir müssen nicht danach trachten, jedermann liebes Kind zu sein. Wir sollen für Jesus bezeugen und dastehen und nicht den Menschen zu gefallen leben. Und das ist jetzt auch das Ende der Geschichte. Festus und Agrippa haben beide die Geschichte gehört. Und was sagt Festus? Festus sagt, du bist von Sinnen. Du rasest, hat Luther das übersetzt. Paulus, du rasest. Du bist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Was erzählst du für Geschichte? Also Festus ist zu, er macht dicht und lehnt Paulus und seine Geschichte ab. Agrippa aber sagt, es fehlt nicht viel und du hast mich überzeugt. Agrippa war offen, das anzuhören und sich seine Gedanken zu machen. Und das ist auch der Schaut, was wir brauchen. Wenn wir etwas weitergeben von Jesus, der eine wird sagen, damit will ich nichts zu tun haben, hör auf damit, du bist verrückt, komm, mach behalt, das mag für dich gut sein, für mich nicht, ja, ohne mich, das ist Festus Charakter. Aber es gibt auch die Agrippas, denen wir Zeugnis geben. Und der ein oder andere mag sagen, du, das spricht mich an. Da denke ich drüber nach. Und vielleicht sogar geht es so weit, dass er sich bekehrt. Agrippa, hören wir nichts von der Bekehrung. Also vielleicht hat er sich ja bekehrt, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber er war zumindest überzeugt und angesprochen. Und jetzt ist immer das Überlassen, demjenigen überlassen, ob er jetzt sich bekehrt und Jesus nachfolgt oder ob er ja unentschlossen seinen Weg weitergeht. Wir aber sollen bezeugen. Für die Bekehrung können wir nicht. Das können wir nicht machen. Aber wir können bezeugen und so einfach gehorsam sein und Gottes Wort weitergeben an die Menschen. Lasst uns das tun, so wie Gott uns führt und leitet. Sagst du, ja Mensch, das wäre auch schön, wenn ich das so machen könnte, aber wie soll ich das machen? Lass uns drum beten. Lass uns drum beten, du hast das Know-how, du weißt, wie es gehen kann. Und verschiedene Möglichkeiten, Beziehungen einzugehen und auch einzuladen oder eben Menschen mitzunehmen, je nachdem. Da möchte ich jetzt noch mit uns beten. Wollen wir still werden. Herr Jesus, danke. Danke, dass du ein lebendiger Herr bist. Ja, wir wünschen uns so sehr, dass wir mehr werden hier und dass Menschen sich dir zuwenden hier in Heiligenhafen. Wir brennen daran, danach, ja, dass Menschen zum Glauben kommen. Es gibt ja auch nichts Wichtigeres und nichts Schöneres, dass ein Mensch umkehrt und ein neues Leben beginnt. Wir bitten dich, Herr, gebrauche auch uns dazu. Auch mich, Herr, gebrauche mich. Zeig mir vielleicht einen Menschen, den du hast. Denn wenn du nicht das Herz öffnest, dann nützt es alles nichts, Herr. Aber wir wissen nicht, wer bereit ist dafür. Und deswegen wollen wir bezeugen, wollen auch mit Menschen ins Gespräch kommen, möchten bereit sein. Und du kannst uns einen Wink geben, wenn es soweit ist, dass wir unser Zeugnis geben können. Hilf uns auf deine Weise durch deinen guten Heiligen Geist. Herr, hab Dank dafür, dass du uns dazu befähigst. Amen. Amen. Gut.